Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Einkaufscommunity, herzlich willkommen zum BME-Podcast Kaufkraft. Mein Name ist Florian Klimann. Ich bin immer noch Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München und beschäftige mich dabei insbesondere mit der zukunftsorientierten Entwicklung des Einkaufs. Freue mich an dieser Stelle, ausgewählte Expertinnen und Experten zur Transformation des Einkaufs begrüßen, befragen und mit ihnen diskutieren zu können. Dabei zeigen wir heute, dass strategisches Arbeiten und das in einem mittelständischen Unternehmen zu tun keineswegs unvereinbare Gegensätze sind. Als Gast darf ich hierzu dieses Mal Melanie Menrath, Leiterin des indirekten Einkaufs des Medizinprodukteherstellers Eppendorf begrüßen, die aus genannten Gründen oder Gegenpolen eine wunderbare Symbiose gebildet hat und uns konkrete Einblicke in die Entwicklungen des strategischen Einkaufs in ihrem Unternehmen geben wird. Herzlich willkommen, Mel.
Hallo Florian und vielen Dank für deine Einladung.
Sehr, sehr gerne, weil, ich habe es ja auch gerade schon in der Einleitung gesagt, wir dürfen heute über ein Thema sprechen, das auch ein Herzensthema für mich ist, nämlich das Thema strategisches Arbeiten. Und ich hatte es ja auch schon ein bisschen angedeutet, du kommst aus dem Mittelstand und manchmal bekommt man so in der öffentlichen Wahrnehmung innerhalb der Einkaufscommunity so das Gefühl, dass strategisches Arbeiten irgendwie was ist, was in großen Konzernen passiert, im Mittelstand, aber aus welchen Gründen auch immer nicht passieren kann. Dass das nicht so ist, das kannst du, glaube ich, glaubhaft die Gegenposition beziehen. Aber bevor wir zu viel schon ins Thema gehen, vielleicht stellst erstmal du dich vor und dann auch, warum du für den Mittelstand quasi repräsentativ bist. Gerne also auch was über dein Unternehmen sagen.
Sehr gerne, vielen Dank. Ja, mein Name ist Melanie Menrath. Ich bin, wie man es mir nicht mehr gut anhört, aber immerhin noch, gebürtige Schwäbin, seit 2009, jetzt Wahlhamburgerin und wie gesagt, eben auch das Beispiel dafür, dass Schwaben Hochdeutsch sprechen können. Seit über 15 Jahren folge ich meiner Leidenschaft im Einkauf, bin dadurch in verschiedenen Funktionen des Einkaufs, aber auch im Global Supply Chain Management tätig gewesen. Und habe meine Kernkompetenzen in den Themen, die ich begleiten durfte, der Digitalisierung, Innovation, Transformation und damit einhergehend auch dem Kulturwandel aufgebaut. Bei Eppendorf bin ich als Head of Non-Production Material Procurement, wie das so schön heißt, also dem klassischen indirekten Einkauf für das Global Category Management, das heißt eben den strategischen und taktischen Einkauf, den Bereich des Purchasing, das bei uns der operative Einkauf, und einem Procurement Analysten und zeitgleich auch ein SAP Ariba Key User bei uns innerhalb des Unternehmens in Hamburg verantwortlich. Daneben begleite ich seit November letzten Jahres ein ganz persönlich schönes Engagement und Ehrenamt, nämlich als stellvertretende Vorstandsvorsitzende beim BME in der Region Hamburg-Schleswig-Holstein und widme mich unter anderem den Themen Women in Procurement. Kurz zu Eppendorf. Ja, viele kennen das als Hamburger Stadtteil und damit auch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf für unsere Geschichte vor mehr als 75 Jahren mit dem Auftrag, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, gestartet hat. Bis heute sind wir in Familienbesitz und mittlerweile mit knapp über 5000 Mitarbeitern in 33 Ländern und verschiedenen Geschäftsfeldern wie Liquid Handling, Consumables, Separation, Instrumentation und Bioprocesses, ja, bei vielen Kunden weltweit in der Wissenschaft unterwegs. Uns kennt man dann klassisch eben aus dem Labor. Das kann von einer Forschungsstation in der Antarktis oder eben auch die Entwicklung des Corona-Impfstoffs im Labor unterstützen.
Ja, jetzt waren schon in der Einleitung so viele Aha-Momente für mich drin. Ja, also ich war ja mal in der Antarktis. Ich bin nach Schwaben gezogen von Bayern aus. Also war auch das mit Schwaben für mich neu. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich drin, über Einkauf zu sprechen. Du hast das Thema Transformationsstrategie angesprochen. Und das ist ja normalerweise auch ein Ansatzpunkt, der irgendwo beginnt. Also wie hast du deine Reise bei Eppendorf begonnen? Wie hast du den Einkauf wahrgenommen oder den indirekten Einkauf wahrgenommen, als du dort begonnen hast? Weil ich könnte mir vorstellen, eben, du hast so ein paar Faktoren genannt, Familienunternehmen, eher traditionell, vielleicht auch nicht nur der Gewinnorientierung sozusagen verschrieben, sondern auch Gutes für die Menschen zu tun. Da könnte ich mir vorstellen, dass so ein Thema wie der indirekte Einkauf jetzt nicht ganz oben auf der Agenda standen. Also war die Wahrnehmung oder wie war deine Wahrnehmung des indirekten Einkaufs, die natürlich dann auch Basis dessen gebildet hat, dass du gesagt hast, wir können das noch besser?
Genau, ja, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin 2021 zu Eppendorf gestoßen. Das heißt, die Historie kann ich definitiv hier einmal, woher wir kommen, mit berichten. Bei uns gab es klassisch einen operativen Einkauf im kleinen Team. Man kennt das wie von früher, der Anforderer ist noch gerne auch bestimmt mit Papier im Einkauf vorbeispaziert, hat seine Anforderungen abgegeben und hat es in die Hauspost gesteckt. Und die Themen strategisch-taktischer Einkauf, das heißt Lieferantenauswahl, Verhandlungen, die wurden größtenteils eben dezentral im Fachbereich geführt. Genau, und bei uns gab es dann in 2019/20 einen Vorstandswechsel und das war, glaube ich, so ein bisschen die Geburtsstunde des Einkaufs, weil wir eben eine der ersten Bereiche waren, ja, wo gesagt wurde, wir wollen professionalisieren, wir wollen hier weiter wachsen. Unternehmen, macht euch mal Gedanken, natürlich mit dem entsprechenden Business Case und auch welche Mehrwerte wir dem Unternehmen am Ende mit entsprechenden finanziellen Vorteilen dann auch bieten, aufzuzeigen und haben das Potenzial auch in Form diverser Weitbeiträge. Und ich glaube, wir kommen nicht eben alle nur vom Thema Cost-Cutting und Savings, sondern wir können entlang der Wertschöpfungskette wirklich Großes fürs Unternehmen tun. Und das konnten wir gut aufzeigen und das war unsere Geburtsstunde. Zu diesem Zeitpunkt bin ich dann zu Eppendorf gestoßen und durfte das Ganze dann mit in die Umsetzung bringen.
Super, naja, klingt auf jeden Fall schon mal spannend und ich weiß eben auch wirklich noch nicht alles, was kommt. Von daher höre ich da gerne zu. Vielleicht kannst du uns trotzdem noch ein Stück weit abholen, weil das ja auch den Kern dieses Podcasts oder dieser Podcast-Folge bilden soll. Ne? Wenn man so eine Problemlage, Herausforderung vor sich sieht, so wie du sie beschrieben hast, aber auch eine Chance natürlich, dann könnte man ja auch sagen, okay, ich fange jetzt einfach mal irgendwo an, überall. Ne? Also dann höre ich, Papier wird noch, also wird mit Formularen noch in Papier gearbeitet und so weiter, dann fange ich einfach da sofort an. Und auch das ist ja grundsätzlich nicht falsch, Dinge spontan und kurzfristig zu verbessern. Aber wo siehst du die Treiber oder wo machst du die Treiber fest, dass wirklich dieses Thema strategisch, also langfristig gestalten zu arbeiten, auch für euch so ein zentraler Wertbeitrag war oder Erfolgsfaktor?
Genau, also wir haben eben in den unterschiedlichen Bereichen, glaube ich, geguckt. Das eine ist das Thema Personal, also mit welchen Menschen können wir mit Begeisterung eben für den Einkauf, sei es intern oder auch durch externe Ausschreibungen, Quereinsteigern, wirklich ganz divers besetzen, um am Ende dann auch, vor allem bei den Seniorstrategen, mit dem Fachbereich auf Augenhöhe zu kommen. Ich finde, das ist immer so der erste Fuß, den man in die Tür kriegen muss, um dann eben mit dem richtigen Mindset Talente weiter auszubilden, aber eben auch Teamplayer zu haben, die nach draußen gehen, auch Stakeholder mitnehmen. Ne? Also ich gehe da immer gerne mit dem Motto nach draußen, eben gemeinsam sind wir 100% und in so einem crossfunktionalen Team können wir einfach immer das Beste fürs Unternehmen rausholen. Das zweite Thema ist definitiv nochmal das Netzwerk dann auch zu überprüfen, also auch zu schauen, wie machen es andere. Man muss die Welt nicht immer neu erfinden. Und ich glaube, das hat uns auch an vielen Stellen wirklich ja die Augen geöffnet, dass man doch über Bordmittel und über gute Kontakte da auch eine gute Reise hinlegen kann. Ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist, auch entsprechende Prozesse dafür aufzusetzen. Damit haben wir wirklich viel Zeit verbracht, uns in bestimmte Themen reinzusneaken. Das heißt eben, dass man anhand bestimmter Wertgrenzen sagt, dass der Einkauf einzubinden ist. Es mag Unterschriftenrichtlinien in Unternehmen geben, wo man sagt, na, Verträge müssen ja zukünftig die mit vom Einkauf signiert werden. Da schafft man so ein bisschen Rahmenbedingungen, die natürlich auch die anderen dazu verpflichten. Und ich sag mal, wenn man nochmal eine ganz böse Schippe drauflegen möchte, für die Letzten, die es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht wollen, dann gibt es natürlich auch das Spiel No PO, No Pay, wie ich immer so schön sage. Das heißt, ohne Purchase Order geht auch keine Zahlung raus. Und ich denke, dazu gehört eben auch nochmal das Thema Digitalisierung sich anzuschauen. Auch da Datensysteme auszuwerten, ist einfach ein Kern dessen, was ein Einkäufer braucht, um erfolgreich zu sein. Nicht jeder kann sich sofort eine große E-Procurement-Software installieren, aber auch da gibt es kleine Schritte, die man gehen kann. Und sei es nur das Papierdokument durch ein Word-Formular zu ersetzen, ein PDF draus zu generieren. Es gibt kostengünstige kleine KI-Lösungen mit kleinen Bots, die den Text von der Elektronik elektronischen Bestellanforderungen ins ERP-System kopieren oder man sich eigene Bestellerfassungssysteme dann auch auf Internetbasis selbst programmiert und die Daten dort überspielt. Also man muss nicht immer groß mit der eierlegenden Wollmilchsau um die Ecke kommen und sagen, Mensch, wir haben kein Budget. Und ich glaube, ja, wenn man da mit der guten Datenqualität unterwegs ist, schafft man eine gute Grundlage, um sich auch von, ich sag mal, operativen Tätigkeiten auch zu lösen und entsprechenden Freiraum zu schaffen, ja, der strategisch-taktisches Arbeiten gemeinsam im Fachbereich auch möglich macht.
Da war jetzt super viel drin und ich glaube, alles fundiert so ein Stück weit dieses strategisch Arbeiten. Also Personal ist nichts, was kurzfristig lösbar ist. Ne? Die Wertschätzung in Unternehmen aufzubauen, auszubauen, ist nichts, was kurzfristig geht. Prozesse kann man natürlich, wie du sagst, auch mal kurzfristig optimieren, im Sinne von Papier auf Word ist schon ein Schritt nach vorne. Aber wenn man Prozesse neu aufsetzen will, dann muss man natürlich tatsächlich auch langfristig denken und agieren. Vielleicht kannst du uns vor dem Hintergrund auch nochmal abholen. Du hast jetzt 2-3 Mal schon diese Differenzierung strategisch-taktisch angesprochen. Und mir ist die geläufig und ich finde die extrem wichtig, weil wir heutzutage, glaube ich, noch viel zu oft über strategischen Einkauf sprechen, der eigentlich nichts anderes ist als Ausschreibungsbetreuung. Und das meine ich nicht abqualifizierend, aber Ausschreibungsbetreuung ist eben nichts aus meiner Sicht, was ein Erfolgspotenzial über 3 bis 5 Jahre entwickelt, sondern es ist eins, das eben, ja, das für typischerweise 1-2 Jahre festlegt, eben eine Vertragslaufzeit. Also vielleicht kannst du, ohne dass ich hoffentlich zu viel gespoilert habe, nochmal dein Verständnis von Strategie und auch gegenüber Taktik abgrenzen, weil ich glaube, das ist was, was, wie gesagt, schon den Leuten immer mal wieder begegnet, aber vielleicht auch gar nicht hundertprozentig klar ist, was damit gemeint ist und warum es dann auch beim Thema Strategie so wichtig ist, diese Differenzierung zu treffen.
Ja, genau. Ja, in meiner Organisation habe ich sie als Senior Global Category Manager getauft. Für mich schaffen sie so ein bisschen die Rahmenbedingungen für den taktischen operativen Einkauf. Das heißt, wir schauen uns konkret das Thema eigene Unternehmensstrategie an. Also wie treten wir als Eppendorf nach außen zu unseren Kunden auf? Wo möchte das Unternehmen hin? Was sind unsere internen Ziele, mit denen wir unterwegs sind, unsere Initiativen? Und schauen auf der anderen Seite eben auch, was bedeutet das für unsere Stakeholder, wenn ich zum Beispiel im IT-Einkauf bin und das Thema Digitalisierung eben und vielleicht auch künstliche Intelligenz, Chatbots, viele dieser Themen beinhaltet, dann sollte meine Strategie im Einkauf, die ich mir davon ableite, das heißt, was sind die Bedarfe und welche Rahmenbedingungen tue ich dann durch die Einkaufsstrategie eben setzen, sollten harmonisieren und aufeinander abgestimmt sein. Ich glaube, viele, ja, sind noch an dem Punkt, ich mache Single Sourcing, der günstigste Preis, aber eben auch wirklich auf Strategieebene zu schauen, wie gesagt, wo das Unternehmen hin möchte, dann die des Fachbereichs, der Stakeholder und darauf seine eigene abzuleiten. Das machen wir auch anhand eben auch von der Auswertung historischer Daten, also ein bisschen auch den Blick in die Vergangenheit nach dem Blick in die Zukunft und ja, wir müssen natürlich viel auch Zeit darauf investieren, uns die aktuellen Marktgegebenheiten anzuschauen, weil auch der Markt natürlich einen riesen Einfluss hat. Und ich glaube, so die 3 Schwerpunkte, Strategie des Unternehmens, die der Stakeholder, die historische Datenanalyse und die Marktgegebenheiten sich anzuschauen, das ist schon wirklich ein großes Spielfeld, sich darin zu tummeln und dann schafft man eben auch langfristig die Rahmenbedingungen. Und der taktische Einkauf, das sind bei uns die Referenten im Category Management, die werden eben anhand der Einkaufsstrategie und des vorgegebenen Lieferantenpools, der dort auserwählt wurde innerhalb der jeweiligen Warengruppe, kümmern sich um, ich sag mal vorsichtig, das Projektgeschäft, um eher ja, mittelfristige Aktivitäten, um dort das Ausschreibungsmanagement, die Vertragsverhandlungen noch weiter in die Tiefe zu bringen, so dass nachher mit dem Ergebnis operativ beschafft werden kann.
Ja, ich glaube, mein Beispiel oder mein ja versucht einfache Definition ist, in der Strategie lege ich aufgrund Umfeldanalyse, historische Analyse, lege ich fest, zum Beispiel, ich will mit einem Dual Sourcing arbeiten. Und im Taktischen wähle ich dann aus, mit wem ich, also wer diese Dual Sources sind. Ja, das sind also, die greifen schon ineinander, diese Prozesse, aber sie sind eben auf einem unterschiedlichen Level letztendlich oder mit unterschiedlichen Aktivitäten hinterlegt. Es leitet auch ein Stück weit in die nächste Frage ein, die ich dir dazu stellen möchte, ist diese Differenzierung strategie-taktisch. Und ich hatte es eingangs schon gesagt und ich hoffe, dass das nicht zu sehr Vorurteil ist, zu sagen, Mittelständler arbeiten vielleicht seltener strategisch, ist zumindest meine Wahrnehmung. Das ist ja auch erstmal nichts grundsätzlich Negatives. Aber warum glaubst du, dass, wenn wir mal bei dieser These bleiben, warum das für Mittelständler oft so schwer ist, strategisch zu arbeiten, ne? Gibt es da auch wiederum auf mittelständischer Seite Vorurteile gegenüber strategischen Arbeiten? Hast du es vielleicht auch sogar erlebt bei Eppendorf, dass irgendjemand gesagt hat, ja, jetzt kommt hier der indirekte Einkauf und macht hier einen auf Strategie? So ungefähr, bleib mal bei deinen Leisten. Also wo siehst du da vielleicht vermeintliche Hinderungsgründe gegenüber Strategie und was würdest du dem entgegnen?
Ja, aus persönlichen Gesprächen in meinem Netzwerk habe ich natürlich auch da vieles gehört und ich denke, man hört auch immer wieder die gleichen Themen, das Thema Prioritäten, zum Thema Versorgungssicherheit, gerade in der Krisenzeit, wie jetzt Corona, der Ukraine-Krieg, sind immer ganz häufig eine der ersten, die genannt werden. Dann ist am Ende das Thema Personalknappheit. Nicht jeder hat ein großes Team dahinter und meist auch geprägt dann wiederum auch aus administrativen Bereichen. Also auch nicht jeder leistet sich eine Abteilung Einkauf. Ne? Viele Leute in der Verwaltung machen einfach das Thema Einkauf noch mit nebenher und feiern eher in den Unternehmen den Vertrieb. Und das Standing vom Einkauf ist auch noch weit unterschätzt, wie ich finde, sodass, ja, das Thema Vereinheitlichung von Prozessen, Verantwortlichkeiten, die neu geregelt werden müssen, eins der Schlüsselthemen sind, die man angehen muss. Bezogen auf, was war es bei uns eigentlich, ja, was dazu geführt hat, dass wir es nicht früher vielleicht auch schon ausgeführt haben, war auch ganz klassisch fehlende Kapazitäten, aber auch die Kompetenz war bei den vorhandenen Mitarbeitern noch gar nicht da. Und auch da, wir hatten das Thema Datenanalysen, also um auch historisch groß darauf zuzugreifen, nicht in irgendeiner elektronischen, automatisch auswertbaren Übersicht.
Also sind schon ein paar Klopper dabei, warum man dann eben sagt, ne, also wenn dann quasi bevor die Bänder stillstehen, lasse ich das Thema Strategie dann sozusagen mal so ein bisschen nach hinten priorisiert und irgendwie ist ja immer was, deswegen wird es immer nach hinten priorisiert. Jetzt weiß ich aus unseren Gesprächen schon, dass ihr es trotzdem geschafft habt, ja. Und vielleicht kannst du da so ein bisschen die ersten Schritte, was kann man tun, wie kann man so ein Thema Strategie anfangen, also wirklich methodisch, wenn man eben genau die Probleme, die du gerade beschrieben hast, ne, Personalmangel, Kompetenzmangel, was jetzt also na, auch schwer einzuräumen ist, zu sagen, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie man eine Strategie macht. Das ist auch ja ein Eingeständnis, das vielleicht für manchen gar nicht so einfach ist. Wo habt ihr angesetzt? Wie seid ihr dann diese Schritte aus dieser Situation rausgegangen, zu sagen, nee, wir wollen trotzdem uns da strategisch aufstellen?
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Wer nicht hören will, muss lesen. Die Schweizer Business Information Plattform bietet leichten Zugang zu Wissen in allen Medienformen. Über die Plattform kaufen Sie all diese Informationsprodukte komfortabel über den E-Procurement-Prozess Ihres Unternehmens ein. Neben den professionellen Services von Schweizer machen innovative Softwarelösungen Wissen einfach nutzbar. Mobil, weltweit und geräteunabhängig. Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen hätte sofort und jederzeit Zugriff auf über 1,7 Millionen E-Books. Mit E-Book Central ist das möglich. In allen E-Books können Sie 5 Minuten kostenfrei lesen und sich über Inhalte informieren. Nach der Beschaffung über Ihren Einkaufsprozess stehen gekaufte E-Books allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Unternehmens weltweit zur Verfügung. Online und offline. Fordern Sie unter sales@schweizer-online.de Ihren kostenfreien Testzugang an. Wie Sie das Arbeiten mit digitalen Informationen weiter optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Wenn man eben genau die Probleme, die du gerade beschrieben hast, ne, Personalmangel, Kompetenzmangel, was jetzt also na, auch schwer einzuräumen ist, zu sagen, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie man eine Strategie macht. Das ist auch ja ein Eingeständnis, das vielleicht für manchen gar nicht so einfach ist. Wo habt ihr angesetzt? Wie seid ihr dann diese Schritte aus dieser Situation rausgegangen, zu sagen, nee, wir wollen trotzdem uns da strategisch aufstellen?
Ja, ich glaube, wir hatten natürlich jetzt das Glück, dass wir mit der Reorganisation oder Transformation unseres Target Operating Modells auch das Thema Personalaufbau mitnehmen durften. Das Team bei mir jetzt konkret besteht aus 14 Mitarbeitern. Da zucken dann schon die ersten, die dann sagen, oh, ich habe doch nur zwei, drei. Ich glaube, nicht die Menge macht es am Ende, sondern eben auch die Qualität. Wir haben uns angeschaut, was ist unsere eigene kleine Vision, sage ich jetzt mal, innerhalb der Unternehmensgruppe. Welche Mehrwerte wollen wir fürs Unternehmen festlegen, sodass wir mit dem gemeinsamen Mindset nach draußen gehen und wissen, warum wir das Ganze treiben, weil das Thema Purpose, glaube ich, das ist immer in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Treiber da drin. Und dann haben wir gemeinsam im Team ein, wir nennen das Seven Steps of Procurement. Auch das ist kein Rocket Science, das kann man googeln. Das gibt es in der Fachliteratur zum Nachlesen. Für uns aber nichtsdestotrotz ein kleines Modell entwickelt und auch eine Roadmap, die wir mit einer einheitlichen, aber auch strukturierten Vorgehensweise wirklich in kleine Arbeitsschritte runterbrechen können, was wer nacheinander tut, wer auch den Fokus im strategischen oder taktischen Einkauf, genauso wie der operative Einkauf in den Themen eine Rolle spielt. Und was wir nachher auch super gut nutzen, um auch innerhalb der Organisation aufzutreten, am Markt draußen bei Dienstleistern aufzutreten. Und es schafft eine gewisse Transparenz, an der man sich langhangeln kann, als wenn man mit einer Selbstverständlichkeit, wir machen heute mal Strategie, unterwegs ist, sondern weil man immer wieder auf die Leitlinie schaut und sagt, okay, ich weiß gerade, wo ich mich im Prozess befinde und weiß noch, was als nächstes kommt und nutze das dann am Ende auch als Kommunikationsmedium. Wir können gemeinsam den Abschluss von Meilensteinen feiern. Wir können reflektieren, Erfahrungen teilen, auch über die Warengruppen hinweg, zu gucken, Mensch, was hat euch in dem Thema bewegt? Wie war es mit dem einen oder anderen Stakeholder? Welche Hürden musstet ihr nehmen, um voneinander auch zu lernen? Und am Ende ist es auch ein super Reporting, gemeinsam im Fachbereich dann auch ins Management zu gehen und zu sagen, wo stehen wir gerade? Welche Zielerreichung haben wir noch vor uns? Und ich sage mal, wenn es dann optimal läuft, kommen wir an einen Zustand, dass man sagt, Mensch, ich möchte das gerne unterstützen. Das ist auch so ein bisschen ein Appell, der da drin versteckt ist, weil man kann nicht alles alleine. Es braucht die Fachbereiche mit dazu, um diese Ziele zu erreichen. Und ich würde es total schön finden, wenn man dann irgendwann auf das Level auch kommt, gemeinsame Zielvereinbarungen im Unternehmen zu treffen, sodass der Einkauf nicht in die eine Richtung läuft oder der Fachbereich mit anderen Prioritäten unterwegs ist und man das einfach besser auch als Erfolgsstory dann auch erzählen kann. Und ich glaube, vielleicht noch ein kleiner Wink ist auf jeden Fall mit den Bereichen zu starten, die Lust auf einen haben. Also verbeißt man sich an denen, die erstmal vielleicht auch eine gewisse Ablehnung haben, verliert man ganz viel Spirit auf dem Weg.
Ja, sind auch wieder, also du sprichst mir aus der Seele, wenn ich das so sagen darf, und das ist nicht vorher abgesprochen, sondern es sind, ich habe übers Wochenende und letzte Woche an einem Artikel gearbeitet, wo ich eben auch so das Thema Durchsetzung von Roadmaps und sowas spreche. Da waren jetzt super viele Punkte dabei. Nee, aber also dieser Grundgedanke auch ein Stück weit zu vermarkten, ich glaube, das ist ein Begriff, den Einkäufer irgendwie gefühlt so ein bisschen einen Umgang haben, wie der Teufel mit dem Weihwasser, so ungefähr. So Marketing sind doch die Fuzzis so ungefähr, um jetzt mal so ein Vorurteil zu zitieren, und das hat doch mit dem Einkauf nichts zu tun. Und genau das ist es aber am Ende, ne? Erfolge generieren, Erfolge auch ansprechen, wie du sagst, feiern, ist wahrscheinlich ein wichtiger Beitrag. Hast du sonst noch Punkte vielleicht, die für Kolleginnen und Kollegen gerade zum Thema Change bezüglich Ressourcen oder Ähnlichem, wo du sagst, was ist ein Schritt, wo die Leute quasi Montag mit anfangen können?
Was wir zum Beispiel gerade ganz aktuell uns mit beschäftigen, ist tatsächlich die ganzen Kommunikationskanäle innerhalb des Unternehmens noch besser zu bespielen, ne? Also wir beschäftigen uns gerade zum Thema Storytelling im Business. Wie kann ich Marken und Produkte aufladen? Das war so ein Thema, ein Seminar, was wir letzte Woche in-house gemacht haben, und einfach auch unsere Vermarktung besser noch voranzutreiben. Also tu Gutes und sprich darüber. Und damit glaube ich, ja, und suche Verbündete. Ich sage immer so gerne, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die haben Herausforderungen oder die haben so ein bisschen das P wie Panik. Aber jede Panik ist auch ein Problem, das zu lösen gilt. Also hört den Leuten zu, schaut, was die Leute brauchen und sucht nach Lösungen. Und gerade wenn man eben entsprechende Senior-Einkäufer dann auch hat, die kennen die Lösungen. Und nichts Besseres als es, wenn das Problem dann auch intern durch einen Fachbereich wie Einkauf gelöst werden kann, Innovation ins Unternehmen reingebracht wird. Das schafft man sich ganz schnell Verbündete. Und im besten Fall wird es noch beim Mittagessen in der Kantine weitererzählt, wie toll die Zusammenarbeit war. Und man kriegt eine entsprechende Weiterempfehlung.
Für mich immer bei so strategischen Vorgehen sind Ziele. Und ich würde gerne natürlich auch gleich noch über Herausforderungen und Widerstände sprechen, aber ich finde Ziele wichtig, ne? Ich sage, in meiner Doktorarbeit hatte ich immer die Karotte vor mir sozusagen, nicht direkt, sondern in meinem Kopf tatsächlich war es die Antarktisreise. Und deswegen witzig, dass du das im Einstieg angesprochen hattest. Mir geht es jetzt aber nicht so um die persönlichen Ziele, aber natürlich, wie ordnet ihr das ein? Ja, man kann ja sagen, ja, ich will strategisch arbeiten, aber die Frage nach dem Warum muss ja trotzdem erlaubt sein. Also wo seht ihr den Mehrwert dieses strategischen Arbeitens, soweit wir noch nicht schon berührt hatten im Gespräch?
Genau, also ich glaube, jeder kennt das so ein bisschen aus dem Lehrbuch, so was ist die Erwartungshaltung oder wie sind die Einkäufe unterwegs. Da gibt es immer das klassische Einkaufsdreieck. Früher war das das Thema, wir wollen zum besten Preis, die beste Qualität und zur richtigen Zeit am richtigen Ort, also Verfügbarkeit haben wir für uns. Und ich glaube, das trifft eigentlich auch auf alle Bereiche zu, haben für uns drei neue Bereiche mit aufgenommen. Das ist einmal das Thema Compliance, was wir sicherstellen wollen, eben entsprechend wirtschaftliche und rechtliche Risiken in den Einkaufsprozessen sicherzustellen. Das Thema Nachhaltigkeit, gerade durchs Lieferkettengesetz getrieben und viele andere soziale Themen, die uns auch als Eppendorf am Herzen liegen, ist einer der Kernthemen an Zielen, wo wir arbeiten, aber dann eben auch Innovationen. Ne? Also gerade die Unternehmen in Deutschland, gerade der Mittelstand, wir müssen schauen, dass wir als deutsche Wirtschaftsgesellschaften gegenüber den USA, China und Co. nicht hinterherhinken, was immer gerne in den Medien hoch und runter geturnt wird. Und auch da haben wir eine ganz tolle Rolle eben über das Netzwerk, was wir nach draußen pflegen, über die strategischen Partnerschaften mit Lieferanten eben das Thema auch zu befeuern, weil Innovation eben nicht nur aus dem Unternehmen selbst heraus entstehen kann, sondern dann auch über Partnerschaften. Und wenn wir da als Innovation Scouts die richtigen Leute an Bord haben und die richtigen Connections sozusagen fürs Unternehmen ermöglichen, dann haben wir eine ganz tolle Roadmap und Ziellandschaft, wo man sich, glaube ich, ganz bunt austoben kann.
Jetzt wird vielleicht mancher, der dem zuhört, schon so reagieren, wird vielleicht aber auch euch passiert sein, dass man sagt, also indirekter Einkaufen, jetzt kommen die mir mit Innovation um die Ecke. Insofern kann ich mir vorstellen, und ich versuche jetzt natürlich nur zuzuspitzen, ja, das ist nicht meine Meinung, wir hatten es ja gerade schon, ihr werdet auch Herausforderungen gehabt haben, Widerstände gehabt haben. Kannst du da mal so ein bisschen, auch vielleicht anekdotisch, aber einfach drüber sprechen, was waren das für Situationen, was hattet ihr für Herausforderungen, Widerstände zu überkommen und wie habt ihr das gemacht?
Ja, ich glaube, wir sind noch in einem relativ frühen Stadium, aber auf jeden Fall, was uns die ersten Monate gut beschäftigt hat und was man ja im Nachgang betrachtet eigentlich für selbstverständlich hätte achten müssen, war erstmal natürlich das Finden der Menschen, die in diesem Team starten. Das Thema Personalknappheit ist natürlich überall und dann eben auch die richtigen Leute mit dem richtigen Skillset zu finden. Die große Anzahl der neuen Kolleginnen und Kollegen einzuarbeiten, vor allem auch für das vorhandene Team. Ne? Also wir sind teilweise, saß ich am ersten Arbeitstag kam der erste neue Mitarbeiter, eine Kollegin krank, einer im Urlaub und schon sitzt du da als Abteilungsleiter, der auf 14 Mitarbeiter wartet, wo du schnell ein Hands-on-Mentalität brauchst und sagst, Mensch, habe ich jetzt auch nicht mehr so lange gemacht, heute kaufen wir mal ein und fängst an, sozusagen auch schnell im Team mitzuarbeiten, weil es das braucht. Und das eine ist natürlich fachlich in den Prozessen, Systemen anzukommen, aber auch menschlich. Also auch so ein großes Team zusammenzuführen von so vielen unterschiedlichen, diversen Charakteren und auf der anderen Seite aber auch ein vorhandenes Team, das in diese Transformationsreise mitgeht, die seit 20 Jahren schon so gearbeitet hat und ab morgen quasi auf den Kopf gestellt wird, mitzunehmen. Ist ein Thema. Und dann, klar, das klassische Stakeholder-Management aufbauen. Ne? Also wirklich politisch die Beziehungen zu stärken, zu schauen, wo kann man starten und sich da einfach Chancen und Möglichkeiten, die sich einem bieten, auch einfach zu nutzen, egal wie groß das Thema gerade ist. Und sich aber auf der anderen Seite auch nicht im Klein-Klein verlieren. Bei uns gibt es das geflügelte Wort, mach nicht so viele Kartons auf, weil man verzettelt sich auch ganz gerne. Das heißt, man muss ganz schnell auch wieder einhergehen und priorisieren, um zu gucken, dass man on track ist, aber auf der anderen Seite dann auch mit einer großen Mannschaft kann man viel bewegen, aber die Flut kommt dann auch relativ schnell. Und wir sagen immer, wir trommeln erst, wenn wir soweit sind. Und wir haben vor allem ja viel Zeit auch damit verbracht, erstmal Grundlagen zu schaffen. Also klassisch, morgen machen wir eine Ausschreibung, wo ist denn das Template? Ja, haben wir ja noch gar nicht. Also muss sich einer hinsetzen und sich mal über Nacht überlegen, wie könnte das aussehen.
Was habt ihr denn sonst noch für Lerneffekte im Veränderungsprozess? Weil so eine Strategie ist ja etwas, was man sich am Anfang setzt und dann natürlich idealerweise nicht sklavisch quasi durchpeitscht wie eine Planwirtschaft. Aber was sind vielleicht so zwei, drei Lerneffekte, wo du sagst, ne, vielleicht das erste Mal so einen gesamtheitlichen Prozess initiiert, wo du sagst, das habe ich gelernt und das gebe ich gerne als Lerneffekt weiter.
Genau, auch da strategisch ist genau das richtige Wort dafür, wirklich auch langfristig zu planen, sodass gerade wenn man in den Schritten einfach immer mal einen Step weiterkommt, auch schon entsprechende Rahmenbedingungen gesetzt werden. Also bei uns ist zum Beispiel das Thema, wir wollen standortübergreifend arbeiten. Was braucht es eigentlich dafür? Wie zum Beispiel eine Matrix-Organisation. Sind wir bereits in der Lage, standortübergreifend Verträge zu unterschreiben? Ne? Das ist unglücklich, wenn ich das erst merke, wenn ich mir das nächste Werk oder den nächsten Standort anschaue. Das heißt, auch da immer wieder zu schauen, was verändert sich auch in den anderen Bereichen und auf wen bin ich angewiesen? Ne? Wir wollen Vertragstemplates machen. Da muss ich mich also frühzeitig mit den Kollegen aus der Rechtsabteilung abstimmen und sagen, Mensch, ich habe da einen Bedarf und melde das an. Weil am Ende, was eben nicht passieren darf, ist, dass Silos entstehen und auch da wieder jeder an seinen eigenen Themen arbeitet. Das heißt, ja, fangt rechtzeitig an, eure Themen in den angrenzenden Bereichen, wo ihr auf Zuarbeit und Unterstützung angewiesen seid, auf jeden Fall rechtzeitig anzuklopfen, um Ressourcen, gegebenenfalls auch Budgets, die dort vorgehalten werden müssen, für die Umsetzung eines, ja, strategischen Einkaufs auch anzuklopfen. Und ich sage immer, wenn es mal ganz toll läuft, haben wir in der Zukunft gemeinsame Zielvereinbarungen mit unseren Stakeholdern. Und was für mich noch die Kirsche auf der Torte wäre, wäre, wenn wir es schaffen, dass wir wirklich zum Thema G&V wirksame Savings irgendwann kommen, sodass wir ähnlich wie der Vertrieb wirklich da oben gemessen werden an dem, was wir an tollen Wertbeiträgen leisten. Und dafür muss man sich ein entsprechendes KPI-System aufbauen und Reports. Genau.
Jetzt hast du schon auch ein bisschen den Scheinwerfer nach vorne gedreht und hast aber auch am Anfang gesagt, naja, also noch ist es nicht überwiegende Strategie, aber in vielen Bezügen ist es halt noch Strategie, noch nicht umgesetzt. Also vielleicht kannst du noch kurz einen Einblick geben, wo ihr aktuell in der Umsetzung steht und was so aus deiner Sicht die nächsten Schritte für euch sein werden.
Genau, also die Mannschaft ist am Ende komplett, alle sind gut ongeboardet, eingearbeitet, sind gut in den Fachbereichen angekommen. Ich glaube, da haben wir bei Attendorf wirklich auch einen großen Vorteil, dass wir alle eine große Familie sind und Gott sei Dank an der Stelle fast keine Widerstände hatten. Die haben sich alle auf uns gefreut. Das mag man kaum glauben, aber das macht uns das Leben sehr leicht. Aber dementsprechend sind dann auch die Erwartungen vielleicht dann auch wieder größer, was zum Thema werden kann. Wir messen unsere Savings, wir kommunizieren da viel darüber. Wir haben das ganze Thema Prozessmanagement auf links gedreht. Wir haben einen sehr professionellen direkten Einkauf schon bei Eppendorf gehabt. Da mussten wir natürlich entsprechende Prozesse auch auf den indirekten Einkauf anpassen. Passend sind mit den Reviews hier auch fast durch. Das war fast ein Jahr Arbeit gemeinsam mit unserer Procurement Governance Abteilung und hat viel Zeit und Energie gekostet. Wir haben erfolgreich das E-Procurement System mit SAP Ariba eingeführt und haben jetzt in unserem Seven Steps of Procurement Modell entsprechend die Ableitung der Unternehmensziele abgeschlossen und starten gerade jetzt mit den Stakeholder Interviews. Sind dabei, historische Daten auszuwerten und werden im nächsten Schritt auch das Thema KPIs und Reportings angehen.
Er hat es ja gerade auch gesagt, ne? Also am Ende ist Transparenz und vielleicht auch wieder eine Grundlage zu schaffen, um eben diese Kommunikation nach außen von Erfolgen dann eben auch wiederum zu nutzen, um die eigene Positionierung zu stärken. Jetzt lass uns zum Schluss vielleicht einmal noch den Fokus weiten. Jetzt haben wir viel über Eppendorf, eure Situation gesprochen, aber du bist ja vielleicht spätestens dann auch mit der Funktion im BME, zeigst du ja auch, das ist nicht nur das Unternehmen, das dich interessiert, sondern auch darüber hinaus. Was sind denn aus deiner Sicht, vielleicht gerade aus der mittelständischen Perspektive, die zwei, drei Themen, also inhaltlicher Art, die die Einkaufsabteilungen sich auf die Agenda schreiben sollten, beziehungsweise die auf uns zurollen?
Ja, also ich würde ganz klar hier auf die Agenda nehmen, einmal das Thema Transformation, das wirklich den Einkauf zu positionieren, gerade die Führungskräfte unter den Zuhörerinnen und Zuhörern haben hier wirklich eine große Möglichkeit, also ihr eigenes Unternehmen nachher mit dem Wertbeitrag erfolgreich, aber auch resilient, ja, auszurichten. Ich glaube, das sollte jeder Unternehmensleitung seit Corona und den anderen Krisen, die wir überstanden haben, eigentlich klar sein. Nutzt die Chance gerade jetzt, investiert in neue Technologien, Digitalisierung, schaufelt euch in dem Moment dann von operativen Tätigkeiten frei. Investiert vor allem in Mitarbeiter und nicht nur in, man braucht immer neue von außen, bildet eure eigenen Mitarbeiter aus, wirklich vor allem auch mit Skills für die Zukunft, das Thema Digitalisierung, wie ich es gerade angesprochen habe, IT-Skills, das Thema Storytelling, alles, was man braucht, um auch intern sich zu vermarkten, wird einfach immer mehr kommen. Also wir kommen eben weg von den kaufmännischen Themen und die reine Verhandlungsführung. Und ja, an die Einkäuferinnen und Einkäufer unter den Zuhörern würde ich raten, bringt eine hohe Lernbereitschaft und Veränderungsbereitschaft mit. Seid offen neuen Technologien gegenüber, seid neugierig und habt Spaß. Ich glaube, vor allem das Thema Spaß begeistert Leute von dem, was ihr tut. Und nur seine Begeisterung mitbringt, kann Feuer auch in anderen Menschen entfachen. Und das ist auf jeden Fall eins, ja, der Erfolgsfaktoren, kleinen Geheimnisse, die bei mir in der Vergangenheit immer gut funktioniert haben. Und zu guter Letzt, ich glaube, auch das ist ein geflügeltes Buzzword, ist das Thema Netzwerk. Sucht euch intern wie auch extern Partner, Mentoren, Sparringspartner, nutzt die Plattform, die es da draußen gibt. Gerade das Netzwerk in Deutschland, was Einkäuferinnen und Einkäufer angeht, ist riesig. Tauscht euch aus, lernt voneinander, miteinander. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden.
Vielen Dank, Mel. Das waren wirklich inspirierende Worte und hat mich so ein bisschen, um das als Abschlusswort vielleicht noch anzufügen, daran erinnert, wie wir in Kontakt gekommen sind, weil wir kennen uns jetzt auch noch keine 5 Jahre, sondern es ist eher das, gerade weil du das mit dem Thema Personalentwicklung angesprochen hast, bin ich natürlich als Hochschullehrer, wir haben ja auch einen Master in München und dann bin ich aber über ein Programm gestolpert, was ihr eben bei Eppendorf macht, um Nachwuchs zu gewinnen, wo ich dachte, wow, das finde ich wirklich super interessant und ich glaube, das war die Basis, warum ich dich angesprochen habe und bin super froh, dass ich das getan habe, weil es wirklich für mich ein tolles Gespräch war. Ich sag danke für deine Zeit. Ich glaube, ich danke auch im Namen aller Zuhörenden für diese vielfältigen, offenen und inspirierenden Einblicke. Und hoffentlich auf bald im wunderbaren Einkaufsnetzwerk. Danke, Mel.
Vielen Dank, Florian. Es hat super viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.